So, meine lieben Geschwister, hab mich gefreut. Du hast dieses Thema noch einmal aufgewertet. Er fand im Gebet die Formulierung Generalthema. Ich fand das gut. Und um was handelt es sich da? Natürlich, um das paulinische Evangelium. Können wir das sagen? Generalthema? Also, was Gott an Evangelium freigegeben hat für heute und jetzt, das heißt also, von Israels Wegführung bis zur Wiederannahme, da stimmt das. Das ist das Generalthema. Für den Christus als Haupt und seiner Gemeinde als Leib. Zum vierten Mal über einen Satz. Ja, also damit sind wir beschäftigt. Zuvor aber noch ein paar persönliche Worte. Wir sind dann nun hier, zuerst in Scheibenberg und seit 2004 in Neudorf als Bibelgemeinde schon 24 Jahre beieinander. Nicht als Interessenkreis, auch nicht als Bibelfanatiker, sondern als Menschen, die durch die Gnade Gottes zum lebendigen Glauben gerufen sind und denen der Blick in die Geheimnisse Gottes, die dem Apostel Paulus anvertraut worden sind, besonders am Herzen liegen. Wir könnten ja mal einen kleinen Schlenker machen, eben bei der Lydia, die kamen auch zusammen in Tradition, aber dazu kam dann noch, dass der Herr das Herz der Lydia auftat. Es muss uns extra noch einmal aufgetan werden, damit sie Acht gab, was von Paulus geredet wurde. Dieses Schriftverständnis ist unter den Gläubigen sehr selten und kaum zu finden und wird überall mit dem heftigsten Widerspruch in Frage gestellt und abgelehnt. Brauchen wir nicht drüber zu reden, das ist so. Da müssen wir mit aller Traurigkeit, das müssen wir so stehen lassen, ohne Verurteilung und Diskriminierung. Und wenn es sich da um Auserwählte und Glieder des Christusleibes handelt, was ist dann? Dann haben wir keinen Grund, uns von ihnen abzusetzen, auch wenn sie die Endziele nicht sehen. Es sei denn, unsere Gegenwart wird ihnen zur Anfechtung. Das ist was anderes. Aber so lange das nicht geschieht, bleiben wir schon eine Menge an Jahren auch bei diesen Menschen stehen. Liebe zu allen Heiligen, auch wenn die Schrift anders ausgelegt und verstanden wird, wie wir es hier tun, das ist eine tragfähige Mitte. Liebe zu allen Heiligen, eine tragfähige Mitte. Gemeinschaft in dem einen Geist und dem unseren Herrn Jesus Christus zu leben und auch zu praktizieren. Gemeinschaft. Das ist also die heutige Situation. Nein, ist nicht wahr. Diese Situation hat es schon hunderte und tausend Jahre gegeben. Nun könnte man ja, um die Spannungen aus dem Weg zu gehen, einfach den Mund halten, schon wegen des Friedens und das von Gott freigegebene und in Kraft stehende Evangelium des Paulus verschweigen. Denkt ihr auch so? Manche schütteln den Kopf. Ja, auf keinen Fall. Der Mann und das Evangelium, um das es sich handelt, gibt uns allergrößte Gewissheit Orientierung, Klarheit, was wir zu tun haben. Wer nicht bereit ist, mit dem Evangelium die Schmach, die Verkennung, das Ablehnen und auch die Feindschaft und das Sterben erleiden zu wollen, ist nicht geschickt für die Gedanken Gottes und seiner Absichten, seiner Pläne und Liebesziele einzustehen. Es ist so. Dieses Evangelium ist dann nicht etwas, was uns, ich sage mal, unser Denkvermögen sprengt. Das geht über alles hinaus. Das geht über alles hinaus und ist aber auf der anderen Seite mit ungeheurem Druck. Wir haben ja gestern Morgen hineingeschaut in das Leben des Apostel Paulus, was da alles zu ertragen und zu erleiden gibt. Damit haben wir eigentlich alles gesagt, weil hinter dem, was als Gottes Evangelium uns geschenkt und anvertraut worden ist, das Wohlgefallen, das einmal, aber auch der Befehl, laut Befehl Gottes, also Imperativ, steht hier, unabhängig davon, ob es angenommen und geglaubt wird. Nun zu unserem eigentlichen Thema von dem paulinischen Evangelium. Nachdem wir also zuerst uns mit dem Mann beschäftigt haben, dem diese außerordentliche und unauswechselbare Botschaft von dem erhöhten und verherrlichten Christus geoffenbart und auch bekannt gemacht worden ist, ging es uns um die Frage, worin unterscheidet sich denn dieses Evangelium von einem anderen Evangelium? Also wenn wir sagen, der Paulus hat den anders, dann müssen wir das auch begründen können. Sonst reden wir nur Luft. Und das muss dann also auch konkret werden. Und wir wissen ja, dass dieses Schriftverständnis nicht die Massen bevölkert. Ich meine jetzt mal im Blick auf die Gläubigkeit und Christlichkeit, sondern dass das ganz wenige sind. Also wir haben festgestellt, dass sich da eine Menge verändert hat mit dem Evangelium des Paulus. Wir könnten auch sagen, von dem Evangelium des erhöhten Christus durch Paulus. Ja. Damit ich etwas abgedeckt bin. Manche kamen tatsächlich auf die blöde Idee, als hätten wir es nur mit Paulus zu tun. Als wäre das das Produkt seiner Gedanken. Wir haben klar gesagt, ich rede nichts, es sei denn, der Christus in mir sagt mir das und lässt mich dann schreiben. Völlig ausgeschlossen, dass hier ein Mann im Vordergrund steht. Aber den Gott hat es wohlgefiel. Was hat ihm wohlgefiel? Seinen Sohn in ihm hinein zu offenbaren. Das ist das Wohlgefallen Gottes. Ja. Und wir haben eine Menge festgestellt, und zwar nicht mehr ein ganzes Volk war gegen und ist Gegenstand des Evangeliums, sondern nur eine Auswahl. Was bedeutet das? Nicht alle. Nein. Die Liebe Gottes umfasst alles, aber sie wirksam nicht heute und jetzt, sondern in der göttlichen Reihenfolge. Das sind solche prinzipielle Gedanken, die müssen so fest verankert sein. Und mit dieser Gottesliebe, die alles umspannt, alles umfasst und nach alles vollendet, kann ich also auch die Menschen draußen im Supermarkt begegnen. Super. Schauen wir uns doch mal in die Angesichter hinein. Ja, manchmal das Erbarmen mit welch einer Verbissenheit, die mit vollgepackten Wagen hier haben alles drin und doch nicht zufrieden und dankbar sind. Herr, erbarm dich über diese Menschen, die nur die Erde und das Diesseits vor Augen haben. Ja, also nicht mehr ein ganzes Volk, sondern eine Auswahl, nicht alle, sondern wer? Die vor Grundlegung der Welt erwählt sind. Wozu, dass sie in den Himmel kommen? Schön, super, überhaupt nicht da. Wozu sind die erwählt? Eigentlich bestimmt in die Sohnschaft hinein. Das ist ein Ziel, nicht um unser Selbstwillen, dass wir drüben, ja, wunderbar. Und das noch mit der ganzen Verwandtschaft. Na, ist ja toll, wunderbar. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Nein, nicht alle, sondern nur die vor Grundlegung der Welt als Söhne und Glieder dem Sohn gegeben wurden, die zuvor bestimmt worden sind. Und zwar nicht für den Himmel. Können wir ausklammern. Zumal irgendwie, sondern zuerst für den Christus. Und mit dem Christus dann auch für die Himmel. Dann gab es noch eine gewaltige Abänderung im Ablauf der Heilsgeschichte. Also Heilsgeschichte hatten wir heute nochmal gelernt. Das ist also das Hineinragen göttlicher Rettungsaktionen im Ablauf der Zeitgeschichte. Das ist Heilsgeschichte. Und wenn wir Heilsgeschichte bedenken, dann müssen wir das im Auge haben, dass Gott heute nicht alles mit allen zu gleicher Zeit macht, sondern er es in seiner göttlichen Reihenfolge dann zu ablaufen lässt. Ja, und da hatten wir dann auch festgestellt, nicht mehr Israel im Land der Väter. Also das haut manchmal viele um, weil sie denken, das ist, nein, ist gar nicht. Das Evangelium des Paulus geht weg von dem Land Eretz Israel, das Land der Väter. Und hat dagegen eine herausgerufene Schar aus den Nationen. Das heißt also, territorial ging es weg von dem heiligen Land Israel hin zu den Nationen. Vielleicht können wir das ein klein wenig einprägen, wenn wir von diesem paulinischen Evangelium viermal gehört haben. Es ist ein Mann zuständig dafür und dann geht nicht mehr ein Volk, sondern eine Auswahl, Territorium, nicht mehr das Land Israel, sondern die Nation. Ist gar nicht viel zu merken. Aber heute Abend erweitern wir die Perspektive noch, nicht die Erde, sondern die Himmel. Und mit dem Himmel hängt nicht irgendwie ein luftleerer Raum zusammen, sondern immer zusammen gebunden mit dem Christus. Es gibt nichts mehr, wo der Christus sich aufhält, ob in den Himmeln der Himmel oder in den unteren Gerichtstiefen des Feuersees. Überall ist die Gemeinde, sind wir mit dabei. Liebe Geschwister, das ist keine Zumutung, sondern das ist. Was sollen wir sagen, was das ist? Das ist ein göttliches Vermächtnis, das all unsere Vorstellungen weit, weit übertrifft. Nicht mehr ein Volk für die Erde und den darauf lebenden Völkern, sondern eine Gemeinde als den Leib des Christus für die Himmel und ihre nicht zu zählenden Bewohnerschaft, Engel und Geister, die Heere des Himmels. Ist das eine Veränderung, liebe Geschwister? Haben wir die gesehen? Wird sie so bezeugt? Kann das sein, dass uns dieses Evangelium in dieser Breite und Länge, in dieser Höhe und Tiefe erreicht, alle Dimensionen durchdringt? Der jahrtausendlange Weg mit Israel als Segensträger für die Nationen zu sein, wurde unterbrochen. Und wurde nicht durch Paulus und seinem Evangelium auf der gleichen Ebene fortgesetzt. Etwas völlig Neues, nie Dagewesenes, trat aus der Verborgenheit, aus der Verschwiegenheit heraus vor den Äonen und Generationen. Und damit wurden Geheimnisse veröffentlicht, die bisher keinem sterblichen Wesen bekannt waren. Ob wir das abspeichern können? Ich sage es immer, nicht vorbeihören, sondern wir müssen einmal Gedanken folgerichtig auch denken lernen. Wenn wir von einem paulinischen Evangelium reden, dann müssen wir auch bereit sein, dem anderen das erklären zu können. Was verstehen wir denn darunter? Weil es kaum nur paar wenige noch gibt, die das erklären können. Aus der Verstockung des Volkes Israel erwuchs nicht das neutestamentliche Gottesvolk. Vollgehängt mit den Ritualen und Festen Israels, sondern eine Gemeinde mit einer bisher nicht gekannten Berufung, Bestimmung und Zielsetzung. Das, was für die Gemeinde zugedacht ist, das finden wir nicht in den Mosebüchern, weder in den Propheten noch in den Psalmen. Ein Geheimnis in Gott verriegelt. Zum ersten Mal in den Paulus hineingegeben. Deshalb ist der Ausdruck von mindestens zwei Evangelien für die meisten Gläubigen unerträglich, weil sie den unterschiedlichen Inhalt und der unterschiedlichen Bedeutung nicht bekannt ist und auch sie nicht sehen wollen. Man kann sich die größte Mühe geben, ihnen das aufzuzeigen. Wenn der Herr und der Geist Gottes es nicht öffnet, ja, da beten wir sehr lange, wie die Frauen am wo war das bei Lydia? Irgendwo in Kleinasien. Ja, können wir sehr aktiv sein, aber mit Blindheit. Mit Blindheit geschlagen. Es ist immer ein Ringen. Wir denken an die zwei depressiv gemachten Jünger auf dem Weg. Alles putsch. Alles weg. Da kommt dann ein Dritter noch, der stellt sich dazu und da war ganz verwundert, was für dummes Zeug zu reden, und da fragen sie, bist du der Einzige, der nicht weiß, was da abgelaufen ist? Ja, und dann fing dieser eine an, ihnen die Schrift verständlicher zu sagen, von Mose durch die Propheten. Und dann, wo er sich verabschieden will, nötigen sie ihn, doch noch etwas da zu bleiben. Und da lesen wir, wie brannte unser Herz auf dem Weg, als er uns die Schriften öffnete. Ja, können wir das dem anderen auch sagen, mitteilen? Du, denken wir doch mal nach über diesen Text. Ist eine Bereicherung, es macht uns ganz glücklich. Er öffnet uns die Schrift. Mit dem paulinischen Evangelium haben wir ein anderes Konzept mit einem anderen Inhalt vor uns. Dass wir es nicht vergessen. Nicht mehr ein Volk, sondern eine Auswahl. Nicht mehr das Land Israel, sondern eine Nation. Nicht mehr die Erde, sondern die Himmel. Schon der Ausdruck Evangelium der Nichtbeschneidung wird überhaupt nicht mehr genannt, weil niemand weiß, was damit zusammenhängt. Nichtbeschneidung, das ist also für die Nation, wo etwas nicht mehr gemacht wird oder gemacht wurde, schon von der Tradition her nicht. Und da gibt es dann ein Evangelium der Beschneidung, da wird was gemacht, mit Händen an den anderen. Später wurde ja die Beschneidung dann ausgewechselt zur Säuglingstaufe. Etwas Wasser drüber und dann ist der Segen fertig. Tja. Das Evangelium der Beschneidung, und das ist zusammengebunden mit den 12 Aposteln. Sie werden ja genannt die Apostel der Beschneidung. Und das für Israel. Das müsste doch die Bibelleser zum Nachdenken anregen. Aber es ist wirklich ein ganz trauriger Tatbestand, dass die Frommen lieber in einer verfälschten und ungeistlichen Tradition leben wollen, als aus dem geschriebenen Gotteswort sich unterweisen lassen wollen. Ist eine Tatsache. Es geht doch hier nicht um eine Arbeitsteilung. Ja, dass der Herr gesagt hat, so und so und so, Petrus, du machst dich rüber und der nüber. Ja, Arbeitsteilung mit gleicher Arbeit und gleichem Inhalt an verschiedenen Adressaten, sondern es geht um unterschiedliche Programme und Ausbildungsgefäße. Unterschiedliche Programme und wir werden unterschiedlich ausgebildet. Was heißt das? Dass einer, der eine Ausbildung auf dem Traktor hat, keinen Jumbo-Jet steuern kann. Unterschiedliche Ausbildung. Verstehen wir? Da hat ein Vater zwei Söhne. Den einen bildet er als Landwirtschaftsminister auf. Da muss alle Regeln im Traktor, da muss das alles wissen. Feldbestellung, Erde. Und da hat er einen Sohn, den lässt er Raumfahrt studieren. Für die Luftbereiche und den Himmel. Alles, beides sind gezeugte Söhne eines Vaters. Sind Träger und Ausführungsorgan, von dem Willen des Vaters. Was ist unterschiedlich? Nur ihre Zielsetzung. Ist doch keine Sache von Bewertung. Der eine, der Traktor, der hat nichts zu sagen, aber der hier oben. Nein, es ist eben hier nach der Schöpfungsordnung, dass Gott am Anfang, was schuf er? Die Himmel und die Erde. Das sind die zwei Schöpfungsebenen. Und für diese zweite Schöpfungsebene hat Gott auch zwei Heilsträger. In unterschiedlicher Ausbildung und Bestimmung und Ausführung. Ist denn das so schwer? Frage ich. Ist denn das so schwer zu begreifen?
Scheint so.
Der eine Gottesgeist. Nur in der Arbeit sind die unterschiedlich. Also, noch einmal. Es mag unterschiedliche Arbeit geben hier, aber es ist der gleiche Gottesgeist. Es ist der gleiche Herr Jesus Christus und auch der gleiche Gott und Vater, der mit den verschiedenen Heilsträgern Israel und die Gemeinde ein Gesamtziel im Blickfeld hat. Nämlich, was ist das Gesamtziel? Das gesamte Schöpfungsall. Und es besteht aus die Himmelswelt und die Erde. Unter dem Christushaupt zu stellen und alles in allem zu sein. Ja, ich frage nochmal, ist denn das so kompliziert?
Nein, aber es wird nicht jedem offenbart.
Nee, kann
ich nicht sonst offenbart. Schön. Es ist nicht kompliziert, aber es wird nicht jedem offenbart. Wen wird es nicht offenbart? Ich sage es offen, von der Schrift wird es nicht offenbart, der keine Berufung hat als Glied in den Leib des Christus. Dem wird es nicht offenbart. Aber allen, die Gottes Leben haben, Träger des Geistes sind, allen ist es, auf das alle hingelangen, auf das alle erleuchtet werden, was das Geheimnis der Verwaltung ist. Da gibt es keine Differenzierung. Es gibt keine Auswahl in der Auswahl. Ich möchte es nochmal sagen. Das ist ein so großer Unsinn, der in den Gemeinden gelehrt wird. Und da kommt es dahin noch, wie Otto Stockmeier sagt, nur Entrückte werden entrückt. Das ist doch ein völlig unbiblischer Satz. Nur Entrückte, die schon jetzt im Himmel sind, die kommen auch dann dran, die anderen bleiben unten. So wird es gelehrt in vielen gläubigen Kreisen. Nein, diese Botschaft ist allen zugeteilt, ohne Differenz. Für alle Glieder tragen diese Gottesoffenbarung oder tragen die Fähigkeit in sich, dieses zu verstehen. Sonst wäre der Geist schizophren. Bitte denkt darüber nach. Und um diese Geschwisterin Paulus, auf dass sie alle hineingerengt werden, auf dass sie alle zu erfassen vermögen, mit allen Heiligen, was denn? Die alles durchdringende Liebe des Kosmos in den Höhen, in den Tiefen, in den Weiten und Breiten. Das soll eigentlich von jedem Kind erkannt werden und jedes Kind besitzt auch die Fähigkeit dazu. Von wegen, das hat mir der Herr nicht. Wo steht das? Wo steht das? Ja. Also, es ist für uns doch so verständlich, dass Gott verschiedene Haushaltungen, Kairoi, Verordnung, im Ablauf der Äonengeschichte hat. Die Gesetzeshaushaltung, da zählt doch etwas ganz anderes als unter der Verwaltung der Gnade. Und die besitzt auch keine Ewigkeit. Die hört auf. Wenn die Gemeinde verschwunden ist, nach oben gerückt, hört die Verwaltung der Gnade auf. Ja, da gehen neue Verwaltungen im tausendjährigen Reich da. Müssen wir denn alles in einen Topf werfen und zusammenmengen, anstatt einmal die Zuordnung, wo was hingehört und wer was zu wem gesagt hat, verstehen und sammeln. Ist die Bereitschaft wenigstens da? Bei dem paulinischen Evangelium reden wir ja von einer Gemeinde, Fremdwort, am Eigentlichen steht dort Ek, Ekklesia heraus und Klesia der Ruf. Das ist alles. Weiter gar nichts. Und er sagt schon, um diese Schar, die sich handelt, geht es nicht um alle und jeden, sondern nur um eine herausgerufene Schar. Eindeutig. Brauchen wir doch nicht auszulegen. Aber die nicht nur zum Glauben gerufen wird, sondern einen bestimmten Beinamen erhalten hat, nämlich sein, des Christus Leib zu sein. Liebe Geschwister, das bleibt unauswechselbar. Da mögen manche diskutieren stundenlang, da gehen wir freundlich davon und sagen, ich denke hier ein klein wenig anders. Also Leib Christi. Und damit wird schon eine nicht zu fassende Zuordnung bekannt gemacht. Leib hängt nicht zusammen mit Mägde. Auch nicht mit Knechte. Nein. Auch nicht hat das etwas zu tun mit Jungfrauen oder noch von Braut. Also dieser Begriff Braut ist noch sagenhaft besetzt. Eben auch von Brüdern, die wir sehr schätzen. Wir können es nicht ändern. Und wir tragen es ganz gefasst, Hans. Ja, also, wir sind auch keine Jünger. Nein, macht zu Jüngern. In der Tat, Lernende sind wir dem Wesen nach. Alle Glieder des Leibes Christi sind Jünger. Ist doch klar, wir Lernende sind. Aber nicht Jünger sind alle Leibesglieder, verstehen wir doch. Ist auch schwer. Nee, jetzt ist gar nicht schwer. Mein Nachdenken. So, also, wir sind auch keine Nachfolger. Wir sind Nachahmer dem Wesen nach. Ja, sind wir alles nicht, sondern wir sind Glieder. Und diese Glieder sind alle ausnahmslos durch einen Geist zu einem Leibe programmiert, bestimmt. Gibt's gar nicht anders. Eine solche Herausstellung aus der Welt der Finsternis, aus dem Tod in das Leben, mit einer solch hohen Bestimmung hat es in der gesamten Offenbarungsgeschichte nicht gegeben. Ist doch nicht Neues, was ich euch erzähle. Warum halten wir das so schwer fest? Und was uns da manchmal aufgebläut wird, Geheimnisse sind ja da. Was ist ein Geheimnis? Etwas, was verborgen war. Konnte keiner reinschauen. Etwas Verhülltes. Und von diesen waren 14 davon, bevor diese dem Paulus geoffenbart worden sind, im Herzen Gottes und vor der Schöpfung der Äonen, des Raumes und der Materie, in jeglicher Geistlichkeit in Gott verriegelt. Epheser 21. Als Gott seinen Sohn aus dem Tod erweckte, da setzte er ihn zur Rechten in den überhimmlischen Örtern und Regionen. Also wissen wir ja nun, das wissen wir, dass diese überhimmlischen Regionen bewohnt sind, alle. Und man sucht da jetzt, ich habe es neulich nochmal gelesen, krampfhaft, und zwar der gescheiteste Mann, den wir auf Erden haben, das ist Hawking, ja, Steve Hawking, der an dem Rollstuhl sitzt und die Schreiben so macht, ja, das klügste Mann. Der war früher wirklich schöpfergläubig. Ich habe alle Bücher von ihm, das Weltall in einer Nussschale und also Bücher, die eben auch ein Laie wie ich verstehen kann. Und jetzt ist er aber vollständig umgeschwenkt. Und jetzt sucht er mit seinem Vermögen, das investiert er, und zwar zusammen mit dem reichsten Mann auf Erden, wer ist das? Das ist der Bill Gates. Alles Juden. Jedenfalls, alles ihr Vermögen geben sie aus, um den Beweis zu bringen, dass das All nicht nur mit Menschen, sondern mit anderen Geschöpfen und Geschöpfen nicht, mit anderen Wesen besetzt ist. Pah! permanent, also wenn man ein klein wenig, wie soll ich sagen, etwas wissenschaftlich belastet ist, muss ich aufpassen. Ich muss immer absperren, Internet, was da für Informationen kommen, was die Bewohnerschaft der Himmelswelt angeht. Liebe Geschwister, machen wir uns auf einiges gefasst. Ich will hier abbrechen. Das wäre mal ein Thema für sich. Also über diese Geistlichkeiten, diese Energien, diese Mächte, Gewalten, Obrigkeiten auch in Territorien, die besitzen ja. Und die sind nicht anfällig auf Hitze. Die können sich auf der Sonne aufhalten. Was war das bei Daniel? Siebenmal heißer. Die anderen sind alle verdampft. Ja? Alles was so. Die konnten sich drin aufhalten. Da war noch ein Vierter drin. Ne? Der König ist fast verrückt geworden. Was soll denn das? Das sind andere Schöpfungen. Und wenn wir denken, ja, Sonne ist kein Wohnraum für diese Wesen, jetzt hat man ja ganz neu. Also, was hat man ganz neu? Man hat Erden entdeckt. Dunkelplaneten. Erst waren es 5, dann 20, 30, jetzt, ich weiß nicht wie, 500 oder 800, 900 Planeten, Dunkelsterne. Die waren früher nicht zu sehen, weil sie kein Licht hatten. Ja, aber jetzt mit den großen Teleskop Hubble und Kepler, die schauen bis an die Enden des Kosmos. Also ich habe Bilder zu Hause, hat Gott geschaffen. Mit einer Farbenpracht das All bedeckt, das ist also traumhaft. Den hat Gott gesetzt als Haupt. Über diese ganzen Mächte, über jeden Namen und auch über jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Äon, wir nennen Äon, weil es dort steht, und schämen uns nicht, weder in diesem Äon, in dem wir leben, noch in den zukünftigen. Was bedeutet das? Dass es wenigstens zwei sind. Aber wir wissen ja, es gibt noch nicht zwei, sondern es gibt mehrere. Da gibt es doch eine Zeit vor den Äonen Mehrzahl. Und bedenken wir, wenn Gott die neue Schöpfung gemacht hat, neue Himmel, neue Erde, dann lesen wir in die Äonen der Äonen. Das sind auch noch nicht alle. Äonen lang geht es noch, wissen wir. Aber die Äonen haben alle einen Anfang und ein Ende. So, jedenfalls hat der Vater ihn gesetzt als Haupt. Und was bedeutet das? Wenn er Haupt ist über diese Menge der Geistlichkeit, dann sind sie unten dran. Die sind unten dran, das Leib. Wie wir heute es sind. Wie wir es heute sind. Und zu diesem Haupt gehört dann, in der Tat, wenn er zum Haupt gesetzt ist über die ganze Geistlichkeit, wird die Gemeinde von der Leibes- und Körperstellung hinauf zum Haupt gehoben. Und hat ihn alles, das All unter seine Füße zugeordnet. Wenn wir mal, ich sag mal, fantasieren wollen, etwas die Schrift ausdeuten wollen, der Christus, das Haupt, die Gemeinde ist gliedhaft organisch verbunden und wenn der Vater alles unter die Füße des Christus stellt, dann werden ja wir sehr aktiv mit beteiligt, weil die Füße ja zum Leib und zum Körper gehören. Er hat ihn als Haupt der Gemeinde gegeben, nicht der Kirche, der Herausgerufenen. Das ist diese kleine Schar, die sein Leib ist, die Vollgestalt, das Haupt, der Christus, die Vollgestalt, die Fülle, die Vervollständigung dessen, der einmal alles vervollständigt. Und wenn der Inhalt dieser Verse kaum ausgedacht werden kann, dass wir den Christus darstellen und ausmachen, liebe Geschwister, dass er nicht mehr Dinge tut, und uns, seiner Gemeinde, sondern sie muss dabei sein als Handwerk, als Ausführungsorgan dessen, was das Haupt beschließt. Ungeahntes, nicht aussprechbares sehen wir in seinem Wort verankert. Ja, wir stellen den Christus dar. Dann ist dieser Standort für einen jeden garantiert und sichergestellt. Mag es noch so dunkel in unserem Leben werden, bitte denken wir an diese Zeugnisse. Dieses Wort besitzt Energie und hebt uns heraus aus den Denkschemen und dem Verflochtensein dieses zeitlichen Äons. Aber wird das, was geschrieben ist, geglaubt? Da haben die heilsgeschichtlichen Kreise ganz schön zu tun. Ja, nicht einmal von denen, die dazugehören. Wir hatten gesagt, das paulinische Evangelium hat eine ganz andere Zielbestimmung zum Inhalt. Nicht mehr die Erde, sondern die Himmel. Und von dieser himmlischen Zuordnung als Gemeinde ist diese zurzeit unsichtbare Schöpfungsebene. Sie ist meilenweit von uns entfernt. Und es hat auch nicht den Anschein, dass es noch viele streitbare Männer gibt, die für dieses Außergewöhnliche, ich sage mal das Außerordentliche, das nicht zugleichende Evangelium einstehen und kämpfen. Das ist meine Erfahrung. Ihr könnt es anders machen, das ist meine Erfahrung. Oder ist es uns nicht bewusst, wenn Paulus sagt in Epheser 2, mit ihm zusammen gestorben, auferweckt, erhöht, das hatte ich wohl gedacht, das können wir doch gar nicht so lesen. Wer sollte das da verstehen, wenn einer zur Tür reinkommt? Mit Christus vor 2000 Jahren ist das passiert. Wie sollte das zusammenhängen? Wie sollen wir das erklären? Vor 2000 Jahren ist der Christus gestorben. Und in diesem Christum waren alle zukünftigen Samen schon drin, die später dann nach der Auferstehung, neu gezeugt durch das Wort, von ihm Samen erlangen. Und deshalb hat das Leben, was wir aus dem Geist, aus Gott bekommen haben, schon alles mit durchgemacht, was der Christus am Kreuz vor 2000 Jahren gemacht hat. Und da Gott den Weg nicht über Automation geht und auch er keine Automaten haben will, vollführen wir das, was der Vater im Sohn vor 2000 Jahren gemacht hat, nämlich unser Ich und unsere Seele, all das, das alte Leben mit gekreuzigt. Dort gehört es hin. Und das lernen wir nach im Alltag. Wenn wir wieder nach Hause fahren, hier brauchen wir nicht so sehr zu üben, das Sterben. Ja, aber geht das Theaterland wieder los? Ja? Da können uns die Nachbarn ärgern und die Verhältnisse, Zukunft und das Wetter und ach du meine, und die Politik, du. Oh, fällst doch in Ohnmacht. Ne? Ich bin ja schon sehr gefährdet, ich sag's euch. Weil ich viele Wissensgebiete habe. Wissensgebiet einmal die Wissenschaft als solches, wie sie abläuft. Dann bin ich sehr politisch interessiert und auch sportlich will ich wissen, wer da spielt und wer gewonnen hat. Ich sag euch das ganz offen. So. Was hatten wir gesagt? Mit ihm zusammen gestorben, auferweckt und erhöht. Und dort zusammen mit Christus einen Sitzplatz haben. Jetzt hört aber auf. Überleg nochmal. Wer sitzt denn oben? Kein Cherub. Nicht ein Engelgewalt. Lichtvoll glänzend. Was rufen sie aus, heilig? So weiter zu keinem Zeugnis gibt es nicht. Von wegen Sitzplatz. Es gibt nur einen. Den hat der Sohn eingenommen nach seiner Auferstehung. Ist nicht auszuhalten. Ne? Und da er ja weiß, der Vater hat ihm einen Leib zugetraut, kommen die einzelnen Glieder oder sind sie im Geiste schon bei ihm und sitzen mit ihm zusammen zur Rechten der Majestät. Von wegen, dass der Sohn auch einen Thron kriegt. Das hat Brüder gegeben. Die haben für alle Geistlichkeiten hier oben doch Throne aufgestellt. Es gibt nur einen einzigen Thron. Und auf diesen Thron hat der Sohn zur Rechten der Majestät Platz genommen. Und auch wir. Dorthin geht's. zur Rechten der Majestät. Und das zu dem Zweck, nicht dort ein glückseliges Dasein zu führen, ja, sondern vielmehr mit, oder vielmehr, dass der Christus zusammen mit uns in den Zukünftigen hinhören. Und verheißenen und kommenden Äonen Mehrzahl, den übersteigenden und alles überströmenden Reichtum seiner Gnade in Güte durch uns zur Schau stellt. Merken wir, wohin wir eigentlich berufen sind? Schauträger der Gnade und was sie vermag und der Liebe Gottes für diese unsichtbaren Welten in den zukünftigen Äonen zu sein. Äonen Mehrzahl wird betont. Das Wesen und die Herrlichkeit Gottes und seines Christus, einer Geistlichkeit in der Höhe und in der Tiefe und den Gerichtsorten auch des Feuersees zu verkündigen und zeugend weiterzugeben. Da müssen wir mal tief Luft holen. Ist das möglich, dass die Abgründe der Finsternis einmal durch den Dienst und das Evangelium der Gemeinde dort ins Licht gestellt werden können? Deshalb, es kann gar nicht anders sein, dass dieses Evangelium in uns, in unserem Herzen eine Sehnsucht liebe Leute, als Gott mir in jener Nacht, ich muss es immer wieder erzählen, wir hatten keinen Strom, habe Schicht gemacht mit 15 Jahren, 16 Jahren, nur mit Kerzen. Mit Kerzen bis Mitternacht aufgelesen. 100-mal den Text überlesen, aber in jener Nacht, da wird es nicht dunkel, in meinem Herzen wird es hell. Also bei mir ist nichts passiert, braucht nichts zu denken. Ja, und da auf einmal las ich den Text 100-mal gelesen. So wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. So, was da? Ich kann euch das nicht sagen, aber was in meinem Herzen da vor sich ging, ich kroch aus dem Bett heraus, kniete nieder und dankte meinem Gott und Vater für die herrlichen Endausgänge all seiner Wege. In meinem Inneren fing ein Feuer an zu brennen, das konnte nicht gelöscht werden, bis heute nicht. Ja, nehmt teil daran. Geht nicht anders. Ich habe da gesagt, ich habe schon gebetet. Nimm mir einen Teil der Freude hinweg, ich gehe kaputt. So kann das sein, weil unser körperliches Gefäß nicht mehr in der Lage ist. Die Dimension der Unendlichkeit, wenn sie hineinfließt, klappen wir zusammen. Oh. Ja, liebe Geschwister, wenn das schon jetzt in unserer Schwachheit und Unvermögen der Fall ist, was? Ja. Und auch zugleich Auftrag, wie viel mehr, wenn wir ganz aus Licht gebildet und befähigt sind, dieser Bestimmung nachzukommen, auf das jetzt. Jetzt geht's wieder los. Nicht, dass die Minna und der Jörg neben uns und über uns, alle Mieter im Hause, ja, wir sollen Zeugnis sein und sollen... Nein, steht gar nicht da. Steht gar nicht da. Er gebraucht uns, auf das er jetzt, den Fürstentümern und Gewalten, also die, ich sag mal diese geistliche Bagage oben, in der Himmelswelt, in den himmlischen Orten, durch die Gemeinde, kundtut, bekannt macht, die gar buntfarbige, vielgestaltige Weisheit Gottes. Und Gott macht das jetzt und heute nicht mit den riesigen Geist. Heute anders, noch einmal. Gott macht es jetzt und heute diesen riesigen Geisterheeren bekannt, so wollte ich sagen. Dass nicht sie, sondern die Gemeinde dazu bestimmt ist, ihnen das Leben zu vermitteln. Das ist Weisheit Gottes. Lesen wir da. Ersten Grund, Weisheit Gottes. Und zwar unter den Gereiften. Nicht Weisheit dieser Welt des Äons, die haben keine Gültigkeit, sondern Weisheit Gottes, die er vor den Äonen zurückgehalten hat, verborgen gehalten hat. Und uns jetzt, das alles als Herrlichkeit geschenkt und anvertraut hat. Und das alles nach dem Vorsatz der Äonen. Also die Äonen, die waren in seinem Herzen. Und da hat er Vorsatz gefasst, was da alles abzulaufen hat. Vorrangig hat er seine Gemeinde gesehen. Dich und mich. Sind wir so wertvoll? Sind wir so außergewöhnlich? Schauen wir uns doch an, was wir für hier wackeligen Gestalten sind. Ja. Das ist ein Evangelium. Das ist ein Evangelium für die Himmel und ihre Bewohnerschaft. Oder denken wir an 1. Korinther 4, denn wir sind im Kosmos. Dem Kosmos. Und da geht es nicht um die, die uns begegnen hier bei Lidl und Aldi. Nein, nein, da geht es um Kosmos, auch um diese Leute hier und diese Wesen. Wisst ihr denn das nicht? Wir sind im Kosmos ein Schauspiel geworden. Sowohl Engeln, erster Stelle. Merken wir, wo die Fahrt hingeht? Und ihr dürft nicht denken, dass ihr die Einzigen sind, die hier zuhören. Hier sind andere Energien noch da. Ja. Das weiß ich nicht zu genau. Ja. Wieso werden wir auf eine Bühne gestellt, wo die meisten ja gar nicht hinwollen? Weil die Himmelswelt mitsamt den geistlichen Heeren Anteil nehmen. Was jetzt und heute hier unten passiert und sich mit uns abspielt. Jahrtausende hatten sie ja das Volk Israel als Demonstrationsobjekt vor sich. Das hat sich mit ihrer Verstockung und Wegführung erledigt. Nun schauen Sie, was schauen Sie nun? Ne? Was schauen Sie? Steht doch da. Die schauen mit die legen sich über die Brüstung. Das heißt, ihre Begrenzung. Sie sind begrenzt, aber sie legen sich drüber. Die sagen, was passiert denn jetzt? Israel ist erledigt. Was passiert jetzt? Was macht Gott jetzt? Wir sind ganz durcheinander. Vorgestrecktem Hals legen sich über die Begrenzung herunter und nehmen Anteil, wie wir auf der Kampfbahn des Glaubens laufen, uns bewegen und hin und her rennen. Das kriegen die alles mit. Ins Herz hinein kann keiner schauen. Keiner, nur der Vater. Aber sonst, was wir tun, ja, da sind wir schon, sollten wir im Bilde sein. Und deshalb sind unsere alltäglichen Abläufe Ihnen schon bekannt. Wie wir allzu oft an den Dingen hängen, sag mal, an den Schaubuden stehen bleiben, sie festhalten und dem Wesen und der Art des Kosmos und dieser Welt dienen. Ich sag bloß nicht, dass das bei Menschen in Christus nicht ist. Sag ich. Ja, das gespaltene Herz ist deshalb ein beschämendes Zeugnis für diese Geschöpfe. Eine Bühne, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals auf einer Bühne gestanden hätte und in ein Theater eine Rolle zugedacht bekäme. Nee, habe ich nicht. Nee. Nicht sich selbst darzustellen. Also wer auf der Bühne kommt und gerufen wird als Schauspieler, von wegen, dass er seine Begabung zum Ausdruck bringt, von wegen. Wer auf dieser Bühne gestellt hat, der hat die Rolle des des Adjutanten oder meines, der das geschrieben hat, zu spielen. Und der Heilige Geist ist dabei, uns die zugedachte Rolle einzuüben. Jeder an seinen Platz. Wird eingeübt. Auf der Bühne. Und da muss das Ich draußen bleiben. Hat der Heilige Geist die größte Schwierigkeit. Und der Spieler oben, da kommt er gar nicht mit. Wie viele da im Saal sich aufhalten, weil ja Scheinwerfer ihn anstrahlen. Völlig weiß er überhaupt nicht, was los ist. Ja, da steht im Rampenlicht und wird genau in seinem Tun bewertet. Und das ist für uns alle von großer Bedeutung, was da mit uns und um uns abläuft. Noch eine Stelle, kennt ihr alle? 1. Korinther 6,2. Oder wisst ihr nicht, Hans Heck, was hat er gesagt? Ist es euch nicht ins Bewusstsein gekommen? Hier drin erst einmal. Wisst ihr denn nicht, dass wir den Kosmos richten werden? Habt ihr denn das vergessen, dass mit dieser Berufung ein Dienst für die Engel- und Himmelswelt gedacht ist? Wisst ihr nicht, dass wir die Engel richten werden? Menschen kommen hinten dran. Das wird noch mit nebenbei gemacht. Aber der vortreffliche Auftrag ist die Geistlichkeit der Himmel. Diese Realitäten, wo wir sollten wir ihnen begegnen, zusammenfallen könnten, da, weil sie uns da in allen fast überlegen sind. Und das Richten heißt dann nicht, wir ziehen Strich, alle kriegen einen Strich hier um den Hals und werden aufgehängt, sondern herrichten, wieder in Ordnung bringen. Das ist der Dienst. Nun sagt mir doch mal, wen das von den Gläubigen interessiert. Das gehört zweifellos mit zu dem zukünftigen Dienstauftrag, den die Gemeinde auszuführen hat. Nicht einmal im Bewusstsein ist diese gewaltige Aussage vorhanden, geschweige denn, dass es als Sehnsucht im Herzen brennt, dass wir mit dem Christus zusammen noch weitere Aufgaben haben. Hauptsache, ich habe ihn und bin im Himmel. Vielleicht noch ein paar Verwandte mit, ja, das ist super. Ja. Und warum nicht? Warum nicht? Weil die Frommen sich nur um ihre eigene Haut drehen. Vielleicht, sag doch mal, vielleicht um ein paar Verwandte. Aber um die überaus große Zahl der Geistlichkeiten des Lichtes wie der Finsternis durch das Evangelium in das unauflösliche Gottesleben hineinzustellen, damit weiß ich nichts anzufangen. Ja, und damit, wie auch wissen, worum es im Eigentlichen geht und dreht, heißt es ja am Text weiter, wisst ihr denn nicht? Hatten wir behandelt. Ich bin manchmal, mein Manuskript war jetzt zuvor, manchmal hinge ich auch hinterher. Also es ist auch nicht so schlimm. Nochmal kurz auf Epheser 1, 20. Der Vater holt seinen Sohn aus dem Tod zurück und gibt ihm den Sitzplatz zu seiner Rechten in der Himmelswelt. Wir lesen nur nach seiner Auferstehung, dass ihm der Platz zugewiesen wurde. Wo er vorher war, weiß ich nicht. Ja, und setzt ihn gleichsam über alle Fürsten, über Ur und die Elementarmächte, die Anfangsgewalten, die Obrigkeiten, die über jedes Gewalt haben, jede Macht, Kraft, Energie, jeden Namen, die vielfach weit weg von ihm entfernt sind und ihr Dasein haben. Und über diese alle ist er, der Christus, als Haupt gesetzt. Das heißt, sie stehen alle als lebendig gemachte in diesem Christusorganismus. Das bedeutet es. Sonst braucht man den Text nicht zu lesen. Wird nicht irgendwas aufgezählt, das und das. Das hat schon eine ungeheure Aussagetiefe. Und wenn wir als Glieder heute schon zu diesem Haupt gehören, dann sind wir mit dabei, nicht als Zuschauer, sondern als ausführendes Organ und Heilsinstrument dieser gewaltigen Heerlager der Höhe und der Tiefe zu Gliedern des Christus zu machen. Ja, Leute, das haut uns doch um, ne? Haut uns doch um. Wenn wir mal stehen bleiben können. Also, ich sag's noch einmal, wenn manchmal unter uns der Boden wankt, ich weiß, was das bedeutet. Ganz weit drüben. Ja, wenn man vor Schmerz und Ohnmacht in die Nacht hineinschreit, dann greifen wir hinüber. Wir greifen hinüber in die randvollen Zusagen seines Wortes. Und lassen uns damit erfüllen und nach oben ziehen. Da steht in Matthäus ein Wort, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So wird euch, ja, wird euch solches alles zufallen. Müssen wir mal reingucken, was das alles ist. Sehr interessant. Ja, dann wird euch alles werden und zufallen, was ihr im Irdischen benötigt. Und da geht es, um geht es da? Um Essen, um Trinken, um Kleidung. Dies und alles wird euch hinzugefügt werden. Das Königreich, das ist ein Reich der Himmel, was herunterkommt, als sichtbares Reich. Es ist die Herrschaft des Messias zusammen mit seinem Volk auf Israel. Ist doch klar, brauchen wir nicht drüber zu reden. Manches muss sehr klar sein. So, bei dem Apostel Paulus lesen wir, Kapitel 3, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt, betrifft die Seele. Im Geiste nach sind wir neu geworden, aber die Seele muss, die muss aufgeweckt werden. Die muss es lernen, sich von dem Körper, dem Leib zu lösen, weil sie von Natur aus dazu gebunden ist. Und die macht uns kaputt und fertig bis zum letzten Atemzug. Wenn wir nicht gebieten, wo sie hingehört, nämlich ans Kreuz. Da muss sie neu gemacht werden. Auch die Seele muss lebendig gemacht werden, damit sie nach droben sinnen kann. Wenn das wahr ist, dass die Seele auch durch den Geist Gottes und übers Wort Gottes gesagt, jetzt hörst du auf zu lamentieren, wenn der Körper Schmerzen hat, geht's ja los. Die Seele macht das schon, dass wir fast aus den Fugen geraten. Da müssen wir, wie die alte Schwester gesagt hat, unsere Seele zur Raison rufen. Nun hältst du mal den Mund. Nun hältst du mal den Mund. Weil die Seele von der Natur her nur das Sichtbare im Auge hat. Nur das Wohlgefällige, das Schmerzlose, das Wut. Alles, was du denken kannst, Traumhafte, hängt mit der Seele zusammen. Und die Seele, die muss ein neues Denken bekommen. Das Erste. Das Denken ist ein Gebiet der Seele. So, und da fängt der Heilige Geist an. Und wenn hier steht, ihr seid auferweckt, das hängt mit der Seele zusammen. Und da sagt er dir, wenn das nun stimmt, dann, was macht ihr dann, wenn ihr auferweckt seid? Dann Suchung ist Gebiet der Seele. Dann trachtet, dann setzt euch aus nach, wohin? Nach droben. Wie geht's weiter?
Wo der Christus ist.
Wo der Christus sitzt zur Rechten Gottes, weil dort eigentlich unser Platz ist. Auch unser Zuhause. Und weil es nicht reicht, sagt Paulus nochmal, suchet und trachtet nun nicht mehr nach dem, was auf Erden ist. Bah! Sagen wir, wo das Evangelium hingeht? Nicht, dass unser Lebensstil gelingt, unser Leben gelingt und das alles möglich, kann alles sein, sei dankbar dafür und wir auch. Was denkst du, was denkt ihr, wie wir uns freuen über, dass wir nicht mehr mit einem Pappkarton von Loch zu Loch springen müssen, Trappi genannt. Ist doch schön. Warum danken wir und freuen uns nicht für das, was der Herr schenkt? Wir können doch über jedes Essen, gute Essen, Dankeschön sagen. Ich brauche doch kein schlechtes Gewissen zu haben. Verstehst du? Ja. Aber wir bleiben bei den Dingen nicht stehen. Es muss klar sein, dass unsere Lebensformation nicht die Erde ist. Und wir nicht mit unserer Energie und mit dem, was wir an Begabung und an Geld und liebe Geschwister, unser Weg ist eher zur Rechten der Majestät dort in die Himmelswelt. So, wenn also das stimmt, dann suchen wir nach dem, was droben ist. Wir denken danach. Wir lassen uns ausrichten. Findet ihr zwischen den zwei Taten, Kolosser 3, und dem, was unser Herr Matthäus 6 gesagt hat, betrachtet zuerst an der Reiche Gottes einen Unterschied?
Ja.
Es gibt Menschen, die beten so, dann fällt mir alles zu und dann sind sie auch noch böse mit dem Allerhöchsten, wenn das nicht zufällt, was sie gar wünschen und so. Die Evangelien beschreiben nicht den Stand der Gemeinde. Nicht ein einziger Satz steht drin. Eines aber tue ich. Das sagen gescheite Leute. Menschen in Christo haben nichts mehr zu tun. Von wegen. Das ist die Umsetzung, die Konsequenz einer Auserwählung. Dem nachzukommen. Eines tue ich. Was mache ich? Ich vergesse. Schön. Ich vergesse, was gestern war. Vorgestern. Das ist ein Geschenk, hat der Herr mir gegeben. Ich brauche den ganzen Dreck und was sonst an Ohren kommt. Und ja, also Negatives ist sehr schnell verschwunden. Ich brauche dem nicht nachzuhängen. Ich mich ausstrecke nach dem, was da vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben. Schön. Sehr schön, dass der Herr uns diese wunderbare Perspektive aufzeigt. Und dann noch ein anderes Zeugnis kennt ihr ja, haben wir ja diese Tage viel betrachtet. Gepriesen sei der Gott und der Vater Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit? Ja, mit jeder geistlichen Segnung. Dankeschön, das hätte ich fast vergessen. In der Himmelswelt, in Christo Jesu. Was will uns dieser Vers sagen? Einmal geht es hier um Segnungen. Es werden uns hier göttliche Werte zugeteilt, vermittelt, die nicht von dieser Erde sind. Und nicht zu dieser Erde gehören. Das ist der Loskauf der Sünde, von Schuld und Tod, Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. Da geht es um Sohnschaft, um Berufung, um Dienst, um Auftrag, um Erbteil, um Verherrlichung, Herrlichkeit. Einfach um eine geistlich-göttliche Wirklichkeit im Gegensatz zu dem irdischen Segen. Irdischer Segen. Natürlich dürfen wir, ja, auch zu fromm sind wir nicht, zu bitten, dass der Herr mich heute etwas besser schlafen lässt, mit weniger Schmerzen. Warum sollen wir nicht dafür beten? Wir sind doch ganz normal. Wir sind doch nicht ausgerastet, wenn der Geist Gottes in uns hineinkommt. Wir empfinden doch auch ganz natürlich, aber wir bleiben nicht dort stehen. Das hat niemals den Vorrang, die erste Stelle. Liebe Geschwister, lernen wir das, dass der Heilige Geist oder Herr in seiner Gegenwart drüben nicht zu viel verfeuern muss, von dem, was nicht zählt. Ja. Also, irdischer Segen, was ist irdisches Wohlergehen? Ja, dass unser Tun gelingt, Gesundheit haben, Reichtum, Güter, Geld, Familie und gesunde Kinder. Wir lernen auch hier in diesem Spannungsfeld das außerordentliche Evangelium des Paulus richtig einzuordnen. Da gibt es keine Verheißung, wenn es Gott macht in seiner Güte, dann danken. Könnt ihr verstehen, dass man dankt, wenn man kaum vor Schmerz noch denken kann? Ja. Ja, oft nennen wir dabei die Seligpreisung glückselig. Wie heißt das? Glückselig die Sanftmütigen. Denn, was werden sie? Die werden das Erdreich besitzen. Zeugen Hofas. Das ist so eine Truppe, die für die Erde da ist. Die haben nur für die Erde. Und wenn man mal den Wachturm liest, die schönsten Bilder. Man möchte schon heute drin rumrennen. Ne? Nur das Erdreich. Von wegen, ich habe ihn aufmerksam gemacht hier. Himmel. Da saßen sie bei mir auf dem Sofa, ich sagte, können Sie sich vorstellen? Die reden ja von der Elite. Die Elite ist also versiegelt und so. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich zu dieser Elite gehöre und dass ich entrückt werde? Da sagten die, was? Das sehen wir uns wohl gar nicht mehr. Dass ich für immer verschwinde, verstehen Sie? Das haben sie mir nicht abgesprochen. Aber das ist eine Gesellschaft für die Erde. Ja. Und viele andere ja auch. Ja. Das ist eine tolle, verheißungsvolle Erbschaft. Sehr reich. Das reicht doch. Hm? Reicht das? Sehr reich? Liebe Geschwister, nein, das geht. Das für den fleischlich-seelisch-religiösen Menschen, das reicht ja. Aber für den Träger des Geistes kaum. Weil er nicht mehr das anschaut, was auf Erden ist. So. Was von Bedeutung ist, was glänzt und blitzert, was sichtbar und demzufolge auch vergänglich ist, sondern was droben ist, wo der Christus ist. Als Miterbe Christi und Gottes dürfen wir das ganze All besitzen, so. Nicht die Erde. Hm? Wissen wir, was da für eine Dimension dazukommt noch? Ich wünsche es mir, dass ich im Ablauf des Tages von dieser Wirklichkeit immer wieder erfasst werde. Das haut einen fast und dann noch um. Ja. Ja. Hier geht es also nicht nur um den Globus einer globalen Strategie, einer erdbezogenen Verheißung, sondern um die Verklärung des ganzen Universums, des gesamten Alls. Und da sind wir eben als Erstlinge mit dem Christus zusammengebunden. Liebe Geschwister, wir können es kaum erwarten, ne? Dieter? Wir können es kaum erwarten. Und ihr auch. Vor vielen Jahren haben wir bei uns in der Mittelkirche ein wunderbares Männerchorlied gesungen. Das Lied heißt, wir tragen den Himmel im Herzen und pilgern zum ewigen Ziel. Geht's oft unter Kämpfe und Schmerzen, gibt's dunkle Tränen gar viel. Und dann tritt der erste Tenor heraus als Solo-Stimme und alles andere ganz leise. Und dieser erste Tenor singt dann sehr ergreifend: Wir suchen nichts mehr bei dem anderen und bleiben bei nichts mehr hier stehen. Der Himmel im Herzen, so wandern wir, bis die Vollendung wir sehen. Das ist es. Das ist es einfach. Ein paulinisches Evangelium zwischen Himmel und Erde. Unsere Heimat, liebe Geschwister, ich hatte es anfangs gesagt, sicherlich sind wir froh, alle froh, wenn wir jetzt hier wieder nach Hause gehen, dass wir ein Zuhause haben, eine Wohnung haben und zurückkommen, ist kostbar. Aber das eigentliche Zuhause, liebe Geschwister, das kommt hier dem ganz ähnlich. Ja, unsere Heimat, unser Wohnplatz. Liebe Geschwister, das ist sehr wichtig, dass wir diesen Gedanken auch mal erfassen. Dass unser Vater im Himmel, also der hat Wohnraum für uns. Wirklich Wohnraum. Schön, dass wir dort ein Zuhause haben. Schön, hat einen Wohnraum. Wenn wir unsere Erde verlassen, dann haben wir, was haben wir denn? Wir bekommen nicht irgendwann mal, sondern wir haben existenziell sofort einen Bau im Himmel, ewig, ewigen Bestand. Dort hinein. Dort hinein dürfen wir unsere Heimat, unser Wohnplatz, unser Zuhause, unsere Staatszugehörigkeit steht da. Unsere Politika ist im Himmel. Schön. Schön, dass wir wissen, ja, was wollte ich noch sagen? Wenn der Herr uns nach oben ruft, dann flattern wir nicht irgendwie im luftleeren Raum herum, sondern wir haben eine Wohnung, ein Zuhause. Sehr wichtig zu wissen und in unser Herz hineinzunehmen. Von dort auch erwarten wir den Christus. Und der wird unsere Vergänglichkeit, ob nun gestorben, da wird er umdrehen. Hinein in die Unvergänglichkeit. Und dazu ist eine solche Energie und Kraft möglich, die gleiche, mit der der Vater das ganze All lebendig macht. Das ist nötig bei uns, weil wir so tief unten sitzen. Muss viel Energie gewinnen, damit wir auch nach oben geholt werden. Das paulinische Evangelium ist eine solche gewaltige Schau, eine Entfaltung des Wesens Gottes und seiner Liebesenergie, die die Dimensionen des Raumes und der Zeit durchleuchtet und mit der Herrlichkeit Christi völlig erfüllt, wie sonst nichts im Worte Gottes uns aufzeigt. Es erfüllt heute schon alle, schon alle, die mit dieser Botschaft eins gemacht sind und sich völlig identifizieren. Ich schließe. Nein, ich muss umblättern. Ja, also mit dem Text aus Epheser 3, Vers 9 wissen wir, dieses große Evangelium, mir allein, niemand anders, nicht Israel, sondern die Nationen, hoffentlich können es der Heilige Geist in uns abspeichern, damit wir mal fest werden, wo es eigentlich lang geht und was unter dem Wohlgefallen Gottes steht. Durch das Evangelium ist uns das alles geschenkt, dessen Diener die 12 Apostel sind. Ich muss immer das Verkehrte sagen, damit wir aufmerken, es gibt nur einen, der für diese Verwaltung zuständig ist und der das Unermessliche, nie Auszudenkende übertragen bekam, um seiner Gemeinde das mitzuteilen. Um alle zu erleuchten, ich habe es wieder, um alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei. Ja, wir haben wenig bisher in den Jahrzehnten von dieser Verwaltung der Gnade und des Geheimnisses mitbekommen. Und diese Verwaltung des Geheimnisses ist der Inhalt der paulinischen Botschaft. Noch einmal. Die Verwaltung der Geheimnisse ist der Inhalt des paulinischen Evangeliums. Und es werden Gedanken, Absichten, Pläne und Vorsätze Gottes zum ersten Mal gemacht, bekannt gemacht, die bisher vor allem Geschöpfen verborgen waren. Eine ganze Haushaltung und Verwaltung von Israels Zurückstellung. Wir werden das morgen an einer Skizze noch sehen. Zurückstellung bis zu ihrer Wiederannahme ist damit gefüllt. Diese Verwaltung, sie wurde dazwischen geschoben. als das größte Wonne-Evangelium, was es je unter dem Himmel zu verkündigen gab. Und wir finden, darin finden wir ja alle Geheimnisse, nicht die, den 12 Aposteln, sondern nur dem Apostel Paulus anvertraut. Das Geheimnis ist auch eins, das Geheimnis des Evangeliums von der bedingungslosen und absoluten Gnade und Herrlichkeit Christi. Wir könnten und sollten uns vielmehr mit unserem ganzen Leben und das, was unser Leben ausmacht, mit diesen unerschöpflichen Aussagen seines Wortes identifizieren und eins machen. Lieber Vater, hab Dank, dass du mir das jetzt öffnest, zugesagt hast. Ich nehme es im Glauben an, dass es mein Besitz wird. Und viele Gedanken verschwinden auf einmal. Sie haben keine Chance, aus dem Untergrund uns beunruhigen zu können. 1. Korinther 15, das sage ich als ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick. Denn der Herr selbst wird mit dem gebietenden Zuruf, mit der Stimme wie eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen. Vom Himmel. Wir haben es gelernt, ist nicht für uns. Und die Toten in Christus werden aufstehen. Merken wir, wo das hingeht mit der Posaune. Das geht nach unten. Das sind die Ersten, die auferstehen ihrer Körperlichkeit. Das heißt, die Moleküle und Atome, die zerstreut sind auf der Erde, ob die nun verbrannt oder normal aufgelöst sind, müssen wir sagen, Verbrennung ist eigentlich nicht Gottes Absicht. Aber er bringt das alles zusammen. Auch die verbrannt sind, alles. Wird alles zusammengerischt. Ja. Das wird ein Tag werden für die Toten in Christus. Und dann passiert das eine, die werden also auferstehen zuerst. Das hängt mit seinem Tag zusammen. Und dann kommt ein danach, das muss nicht 40 Tage sein, daher kann das in 24, in 12 Stunden. Es steht nicht da, es ist aber ein Zeitbegriff und wir sollten darauf eingehen. Es gibt ein danach, werden wir, die wir übrig bleiben. Ja, sollte der Herr nächste Woche kommen, wären wir mit dabei. Übrig bleiben, was geschieht mir dann? Die werden entrückt, werden in Wolken entgegen, nicht in den Himmel, sondern erst einmal in die Luft, Lufthimmel. Das Hauptquartier der Finsternis in unserem bösen Äon. Und dann werden wir verwandelt und werden bei ihm sein, alle Zeit. Von der Wiederkunft des Herrn wird schon gepredigt und es wird geredet. Aber alles im Sinne, er kommt. Was kommt er? Als König, in Glanz und Herrlichkeit, in großer Macht. Ja.
Als Richter.
Bitte?
Als Richter.
Als Richter, genau. Als Richter, als Messias. Und da frage ich mich manchmal, wenn er wiederkommt, wo kommt er dann hin? Wo kommt er hin? Sagen wir. Ja. Bei den Theologen gibt es Israel nicht mehr. Völlig weg. Es gibt keine Heilsgeschichte in Israel. Da frage ich mich, wo soll denn sonst hinkommen? Nein, die Bibel sagt es ganz eindeutig und klar. Und zwar auf keinem anderen Fleck als auf dem Ölberg. Und das lesen wir dann, und der Ölberg liegt wo?
Israel.
Neben Jerusalem. Und wo liegt Jerusalem? In Israel. So, ganz einfach. Ganz einfach. Also, die Gesangbücher sind da voll. Völlig überfüllt sind die. Aller Konfessionen, evangelisch, katholisch, methodistisch, freikirchlich, alle besingen die sichtbare Wiederkunft Christi auf dem Ölberg. Guckt doch mal rein, eure Gesangbücher, was da alles drin steht. Ja, das ist erschreckend. Wirklich erschreckend. Es ist beschämend. Und da singt eine ganze Gemeinde immer wieder Tradition, meinetwegen zu Weihnachten oder überall von ein Gedankengut, was man eigentlich nicht mehr singen könnte. Hier. Ja, Mitternacht heißt diese Stunde. Das Lied kennt ihr doch auch. Wach auf, du Stadt Jerusalem. Was soll denn aufwachen hier in Deutschland? Welche Stadt soll denn aufwachen? Wach auf, du Stadt Jerusalem. Wo seid ihr klugen Jungfrauen? Von den 12 Toren an einer Stadt. An deiner Stadt, wir stehen im Chore der Engel hoch oben um deinen Thron. Es hat die Braut so lange schon, die Gemeinde singt das schon 80 Jahre. Ja. O Herr, auf dein Erscheinen. Da bleiben uns manchmal die Töne im Hals stecken. Also uns geht es hier lange so. So, nun machen wir einen Strich. Wir aber, liebe Geschwister, was machen wir? Wir bleiben stehen. Wo bleiben wir stehen? Bei dem uns geschenkten und anvertrauten Evangelium. Und lassen uns zubereiten auf seinen großen, wunderbaren Tag. Das ist der Tag der Hinaufversammlung aller Leibesglieder zu dem Christus, unserem Haupt. Und nun beten wir miteinander. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein Evangelium, eine Botschaft freigegeben hast. Da können wir einfach nur staunen und dir Dank und Anbetung bringen. Nie wären wir auf den Gedanken gekommen, was du uns da hast, aufschreiben, aufzeichnen lassen. Bevor wir überhaupt einen Atemzug machen konnten, da war unsere Lebensgeschichte schon von dir aus in den Leib des Christus integriert. Ja, und da haben wir viele Jahre gelebt und wussten gar nichts davon. Bis eines Tages dein Wort uns beim Lesen und Hören deines Wortes traf. Und wir erkannten, wir sind gemeint. Ganz gewiss, ganz klar. Und jetzt dürfen wir aus Freude und innerer Zuneigung dir wohlgefällig leben, dir gehören. Und du auch, wenn es dich schmerzt, unser äußerstes Leben eingrenzt, begrenzt, damit wir auf der Spur bleiben. Wir ringen darum, nicht über Umwege, sondern über den geraden Weg, den du mitgehst, bis zum Ziel unserer Bestimmung. Wir denken auch an die vielen Auserwählten und Glieder an deinem Leib, die innerlich einfach versperrt sind. Und wir wissen darauf keine Antwort. Wir warten gespannt darauf, wie du diese Sache lösen wirst. Für uns ein riesengroßes Problem, für dich aber wird es eine Aufgabe sein, das alles einmal in den Lichtglanz deiner Herrlichkeit hineingestellt wird. Da gibt's nichts mehr an Schatten und Dunkel. Da trägt jedes Glied die Herrlichkeit, die Unverweslichkeit, die Unendlichkeit, die Zeitlosigkeit als Substanz auch in sich. Hab Dank, dass du uns so viel an Herrlichkeit geschenkt hast und zumutest. Und nun mach es noch einmal in unserem Herzen lebendig, wenn wir zu Hause sind und über dein Wort nachdenken, es lesen. Hab Dank, Vater, dass du das in uns begonnene Werk auch wunderbar und herrlich vollendest. Amen.
Amen.